Ja, in unserer Predigtserie befassen wir uns mit der Offenbarung Gottes, und zwar nicht mit dem Buch der Offenbarung, sondern des Christentums, der Frage des Christentums als offenbarte Religion. Wir glauben, dass Gott sich geoffenbart hat, dass er sich bekannt gemacht hat, und deshalb wissen wir, und die 66 Bücher, die wir haben, glauben wir, dass sie das Wort Gottes sind. Sie enthalten nicht nur das Wort Gottes, sie sind das Wort Gottes. Und wir freuen uns daran, dass wir an Gewissheit zunehmen dürfen, dass dieses Wort auch glaubwürdig ist. Der Titel ist eigentlich die Glaubwürdigkeit der Schrift, der Titel unserer Predigtserie. Und wir müssen darin wachsen, zu erkennen, dass das Wort Gottes wirklich wahrhaftig ist. Denn früher oder später wird Satan Zweifel in unserem Leben sehen, die uns dazu verleiten werden, in Frage zu stellen, ob die Bibel wirklich stichhaltig ist. Und je mehr Beweise wir haben dafür, dass die Schrift glaubwürdig ist, umso besser wird es für uns in solchen Zeiten sein. Nun, die Schrift ist das Wort Gottes. Und wir brauchen die Schrift in unserem Leben, um geheiligt zu werden. Sie zeigt uns, wer wir sind. Und wir danken dem Herrn, dass er uns überführt hat, dass er uns durch seinen Heiligen Geist zu neuen Kreaturen, zu neuen Menschen gemacht hat, dass wir das erkennen dürfen. Wir sind nicht durch intellektuelle Beweisführung zum Glauben gekommen, sondern durch die Kraft des Wortes, die in unserem Herzen gewirkt hat. Der Zweck unserer Predigtserie besteht deshalb nicht darin, die Leute zu überzeugen, die nicht an Gott glauben, intellektuell davon zu überzeugen, noch besteht er darin, sie mit Informationen zu überschütten, anhand derer sie selbst urteilen können, ob die Bibel wahr ist oder nicht wahr ist. Der Zweck besteht vielmehr darin, uns Gläubige zu stärken. Und wir beginnen mit der Lehre der Offenbarung. Die Lehre der Offenbarung ist einfach nur der theologische Titel für die Tatsache, dass Gott sich selbst offenbart hat, dass er sich preisgegeben hat, dass er sich selbst dargestellt hat. Der Mensch ist und lebt in einer Welt, in der er nicht wissen kann, was sich außerhalb seiner selbst und außerhalb der Welt befindet. Der einzige Weg, Gott zu kennen, besteht darin, wenn Gott sich herablässt, um sich uns zu offenbaren. Wenn Gott sich herablässt und sagt, wer er ist, dann können wir wissen, wer er ist. Und deshalb glauben wir, dass das Christentum die Offenbarung Gottes ist. Gott hat uns eine Offenbarung von sich selbst gegeben. Die Offenbarung ist damit ein Akt Gottes, durch den er etwas bekannt gemacht hat, was wir ansonsten nicht hätten kennen oder wissen können. Es ist unmöglich zu wissen, was die Bibel sagt, sofern uns Gott das nicht offenbart. Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema werden wir uns 5 Aspekten zuwenden. Beim letzten Mal haben wir damit begonnen. Wir sehen dort den Offenbarer, wir sehen die Offenbarung, wir sehen den Grund und die Folge bzw. das Ergebnis und unsere Reaktion fünftens. Aber zuerst möchte ich noch einmal zusammenfassen und kurz den Offenbarer beleuchten. Und da ist Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2, sehr hilfreich. Da finden wir die richtige Perspektive der Offenbarer. Wer ist er? Wen offenbart die Bibel? Wer ist dieser Gott, der im Himmel ist und sich uns offenbart? In Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott, so heißt es hier, hat sich auf vielfältige und zu vielen Zeiten geoffenbart und durch die Zeiten hindurch offenbart. Die Bibel umfasst einen Offenbarungszeitraum von mindestens 1500, 1600 Jahren. Das ist der Offenbarungszeitraum. Und während dieser Zeit, in der Gott sich offenbarte, tat er das auf vielerlei Weise gegenüber vielen verschiedenen Personen. Aber er hat sich immer offenbart. Es ist charakteristisch für Gott zu sprechen. Das ist Teil seines Wesens. Und Menschen fragen immer wieder, warum Gott etwas erschafft. Warum hat Gott die Welt geschaffen? Und ich sag's euch, weil sein Wesen ist, dass er der Schöpfer ist. Er liebt es zu schaffen. Und er hat die Welt geschaffen. Und warum erschafft Gott etwas? Die einfache Frage, erschafft er das, weil das Teil seines Wesens ist und deshalb tut er es. Da gibt es sicherlich noch ausführlichere Antworten. Es ist auch ein Teil von Gottes Wesen zu sprechen. Und deshalb spricht er. Gott kann nicht offenbart bleiben. Kommunikation ist ein Teil seines Wesens und wir haben gesehen, wie Gott im Alten Testament gesagt hat, als wir letztes Mal uns das angesehen haben, ich bin nicht wie die stummen Götzen. Ich werde sprechen. Und es gibt wohl Zeiten, in denen Gott nicht spricht. Und ihr erinnert euch, das sind Zeiten, wo wir gesagt haben, dass das Zeiten des Gerichts sind. Wenn Gott stumm ist, dann ist es ein Gericht. Und eine gute Textstelle, die wir uns angesehen haben, ist in Sprüche Kapitel 1, Verse 23 bis 28. Wenn Gott nicht spricht, dann liegt es daran, dass die Menschen sich so lange geweigert haben, zuzuhören, dass sein Schweigen ein Gericht ist. Und wenn wir die Bibel lesen, werden wir dem Offenbarer vorgestellt. Und das geschieht durch die ganze Bibel hindurch. Die gesamte Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Aber ich möchte euch kurz 4 Fakten über den Offenbarer geben. Wer ist er? Zunächst einmal haben wir letztes Mal gesehen, dass er persönlich ist. Zweitens ist er moralisch. Er hat Persönlichkeit und er hat gewisse und gerechte Maßstäbe. Drittens ist er der Anfang und das Ende von allem. Er ist sozusagen die Quelle und der Anker und das Ende aller Schöpfung, das Alpha und Omega. Viertens ist er verfügbar. Und was für eine wunderbare Wahrheit das ist, dass unser Gott persönlich, moralisch der Anfang und das Ende von allem ist und dass er verfügbar ist. Wie wunderbar ist das? So begegnen wir dem Offenbarer in der Schrift. Gott, der Offenbarer, hat uns in diesem Buch die Offenbarung seiner selbst gegeben, in der Bibel. Aber ihr Lieben, das geschieht nicht nur in diesem und durch dieses Buch. Nein, es gibt Gottes Offenbarung außerhalb des Buches. Und darauf werden wir gleich noch eingehen. Zunächst lasst uns zu dem zweiten Punkt kommen, die Offenbarung. Wir haben erstens den Offenbarer, zweitens die Offenbarung. Der Offenbarer hat seine Offenbarung gegeben. Nochmals, nicht das Buch, sondern die Erkenntnis seiner selbst und Erkenntnis über uns selbst. Und Offenbarung meinen wir in diesem Fall einfach den Inhalt dessen, was er kommuniziert. Er sprach. Und was hat er gesagt? Nun, lass uns das herausfinden. Wisst ihr, es ist wichtig für uns zu wissen, worin Gottes Offenbarung besteht. Denn heute wird so viel dummes Zeug über die Offenbarung Gottes geredet. Alle möglichen Leute schreiben irgendwelche Bücher, die angeblich von Gott kommen. Und sie meinen, dass Gott sich immer weiter auf verschiedene Weise durch ihre Bücher offenbart. Die Antwort darauf ist einfach nein. Offenbarung Gottes ist schon gegeben worden. Sie ist als solche bereits abgeschlossen. Andere glauben daran, dass es noch Apostel gibt. Das ist sehr weit verbreitet. Erst gestern gab es eine Sendung dazu mit Maischberger, wie gefährlich die Sekten sind. Apostel, die heute noch irgendwelche persönlichen Botschaften oder die meinen, dass sie persönliche Botschaften von Gott empfangen. Sie predigen diese dann und sagen, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir persönlich gesagt das und dann kommt, ihr sollt mir einen großen Geldbetrag auf mein Konto überweisen. Das hat Gott mir gesagt. Oh, toll. Dann wird Gott euch segnen und dann wird Gott euch heilen. Nun, ihr wisst, in solchen Kreisen ist es sehr häufig üblich, dass dann eine weitere Person aufsteht und eine weitere Offenbarung Gottes, eine angebliche Offenbarung Gottes bringt, die der ersten Vision dieser Person widerspricht. Und das ist sehr interessant. 2 Menschen angeblich haben Visionen vom selben Gott erhalten, aber sie widersprechen einander. Ich verrate euch mal was. Gott hat sich in der gesamten Bibel nicht ein einziges Mal widersprochen. Warum sollte er sich jetzt plötzlich widersprechen? Denn er sagt, denn ich bin der Herr. Ich verändere mich nicht, sagt er in der Bibel. Warum sollte er sich jetzt widersprechen? Wenn damals zu biblischen Zeiten zwei Menschen zwei widersprüchliche Visionen von selben Gott empfangen hatten, dann war klar, diese beiden Menschen hatten entweder nicht zwei unterschiedliche Visionen oder Gott hatte einfach abgedankt und ihre Träumerei regierte sie. Und das ist heute genauso. Menschen erträumen sich irgendeinen Quatsch zusammen und sagen dann nur, der Herr hat mir gesagt. Was ist Offenbarung und wie viel von der Bibel ist Offenbarung? Alles? Gibt es da vielleicht noch mehr als das? Nun, zu all dem werden wir noch kommen. Lasst uns am Anfang beginnen. Die Offenbarung ist vielleicht eine gute Definition. Gottes freier, freiwilliger Akt der Liebe, durch den er sich den Menschen offenbart. Sie ist Gottes Kommunikation. Und es gibt keine andere Art als Gottes Art. Was meint ihr wohl, was Mose gemacht hat, als er sich hinsetzte und über die Schöpfung der Welt schrieb? Hat er sich einfach hingesetzt, hat gesagt, oh, ich denke mir mal aus, wie das hätte sein können? Nein, all seine Vernunft hätte ihn nie dazu bringen können, 1. Mose 1 und 1. Mose 2 und die ganzen 5 Bücher Mose niederzuschreiben, sich das alles auszudenken. Wisst ihr, was geschah? Gott sagte ihm einfach, was geschehen war. Und erst so setzte sich Mose nieder und schrieb, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und so weiter und so fort. Erst dann schrieb er. Er beschreibt die Details vom ersten bis zum letzten Schöpfungstag. Woher wusste Moses all dies und warum konnte er all das aufschreiben? Antwort, weil Gott es ihm erzählte und das ist Offenbarung. Moses hätte das unmöglich von alleine wissen können. Das ist einfach Offenbarung. Das ist die Offenbarung Gottes, die Informationen preisgibt, die wir andernfalls nicht hätten wissen können. Und Gott inspirierte dieses geschriebene Wort, er hauchte es durch die Persönlichkeiten der verschiedenen biblischen Schreiber ein, sodass es vollkommen und fehlerlos auf den Seiten der Schrift erhalten ist. Aber über die Inspiration reden wir noch ein anderes Mal. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Priester Sacharja sich hinsetzt, um etwas zu schreiben und einfach schreibt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Sacharja 9,9, könnt ihr euch vorstellen, das hat er einfach so aus sich aus den Fingern gesogen? Auf keinen Fall. Das ist Offenbarung. Oder könnt ihr euch vorstellen, wie Mose sich hinsetzt und die folgende Wahrheit, den folgenden Sachverhalt der Sintflut so präzise aufzuzeichnen, dass wir lesen, 1. Mose 27, 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Leute, woher wusste das? Hat er irgendwie ein Beiboot gehabt neben der Arche und ist da mit einem Lot, mit einem Senkblei herumgefahren und hat herausgefunden, wie hoch die Berge sind oder wie tief sie unter dem Wasserspiegel sind oder mit Echolot? Oh, wir haben ein Problem, der lebte ja gar nicht. Okay, also schlechtes Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen, wie Hesekiel sich niedersetzt, um über das Tal der verdorrten Gebeine zu schreiben, darüber das ganze Volk Israel wieder zu versammeln und sie wieder in das Land zu führen, weil er sich das ausgedacht hat? Nun, er hat das selbstverständlich von Gott erhalten, aber er schrieb das hunderte von Jahren vor den tatsächlichen Ereignissen. Woher wusste er das, wenn es nicht von Gott kam? Leute, das ist Offenbarung. Und darum handelt es sich in diesem Buch, das wir heute haben. Diese Männer saßen nicht einfach nieder, um ihre Gedanken aufzuschreiben. Sie schrieben Gottes Gedanken nieder. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Im Konzept der Offenbarung hat Gott sich auf zweierlei Weisen offenbart. Und ich möchte, dass ihr das versteht. Zuerst hat er sich durch natürliche Offenbarung offenbart, durch natürliche oder auch bekannt als allgemeine Offenbarung Gottes. Und was meinen wir damit? Und damit meinen wir eine Offenbarung, die außerhalb der Bibel, losgelöst von der Bibel stattfindet. Es ist die Offenbarung Gottes in der Natur, beziehungsweise eine natürliche, besondere Offenbarung. Und deshalb auch losgelöst von der Schrift, weil sie natürlich ist und nicht speziell wie in der Schrift. Erstens erinnert ihr euch sicherlich an die Verse, 2 und 3 aus Psalm 19. Und dort heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht, tut sich die Botschaft kund. Mit anderen Worten, könnt ihr weder den Tag noch die Nacht betrachten, all die Sterne sehen und alles, was Gott geschaffen hat, die Sonne in all ihrer Herrlichkeit, ohne zu dem Schluss zu kommen, dass jemand das geschaffen hat. Das muss euer Schluss sein. Wer nicht zu diesem Schluss kommt, stellt sich als jemand heraus, der nicht klar denkt. Das ist die Wahrheit. Das Firmament zeigt also das Werk von Gottes Händen. Und das ist es, was Paulus in Römer 1 sagt. Schlag bitte Römer 1 auf. Da bleiben wir eine Weile bei Römer Kapitel 1. Dort lesen wir Römer Kapitel 1 ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Warum würde Gott sowas tun? Warum offenbart er seinen Zorn über alle Gottlosigkeit? Ich sag's euch, weil die Menschen über die Wahrheit verfügen. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wo haben die Menschen die Wahrheit her? Nun, Gott hat es ihnen offenbart in der Schöpfung. An dem Geschaffenen wird es offenbart. Im nächsten Vers, Vers 19 heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Das spricht von dem Gewissen des Menschen. Es ist dem Menschen bewusst, dass jemand hinter der Schöpfung stehen muss. Gott appelliert an das Gewissen des Menschen im Hinblick auf seine Existenz. Das Gewissen von Gott steht in ihm. Oder spricht zu ihnen. Das Wissen von Gott, das ist in ihnen selbst enthalten. Aber zweitens steckt die natürliche Offenbarung nicht nur im Menschen selbst, sondern im nächsten Satzteil heißt es auch, dass die Offenbarung in der Schöpfung offensichtlich wird. Der Mensch verfügt also in seinem Inneren und in seinem Umfeld über Informationen bezüglich Gott. Es ist nicht nur die erschaffene Welt außerhalb des Menschen, die einen Schöpfer kundtut, sondern auch das innere Gewissen des Menschen, das ihm sagt, jemand hat dich erschaffen. Leute, ich habe noch nie jüngere Kinder getroffen, die von sich selbst aus Atheisten waren. Es dauert lange, bis ein Mensch einen Punkt erreicht hat, an dem er genügend intellektuellen Stolz hat, auf rationale Weise die Existenz Gottes negiert. Es dauert eine Weile. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was die natürliche Offenbarung im Herzen eines Menschen bewirkt. Nun, wenn der Mensch sich umschaut und die Schöpfung sieht, so heißt es in Vers 20, über Gott sein unsichtbares Wesen wird seit Erschaffung, was? Es wird wahrgenommen. Und worum geht es? Es geht denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Dann spricht er weiter, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier zeigt Paulus, dass mindestens drei Dinge, Vers 20, durch die natürliche Offenbarung und die Schöpfung offenbart werden. Was ist das Erste? Seine ewige Kraft wird dort offenbart. Seine ewige Kraft. Das Zweite, es ist seine Gottheit, die dort offenbart wird. Und das Dritte, sein Zorn. Und wenn wir Psalm 19 nochmal hinzunehmen, dann können wir noch einen vierten Punkt hinzufügen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. In der natürlichen Offenbarung kann der Mensch die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes, seine Gottheit und Gottes Zorn durch die Schöpfung sehen. Nun, ihr fragt jetzt vielleicht, wie um alles in der Welt kann der Mensch denn Gottes Zorn sehen? Nun, wenn ihr das wirklich gefragt habt, dann frage ich euch, seht ihr das wirklich nicht? Es gibt einen offensichtlichen Fluch, der seit dem Sündenfall auf dieser Erde lastet. Und der Mensch kann sehr wohl sehen, dass die Welt irgendwie unter einem moralischen Gericht steht. Und ich glaube, das wird in unserer Welt zunehmend deutlicher. Das ist eine geeignete Zeit, um zu sagen, schaut euch die Erde an. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, dass es so etwas wie moralische Verdorbenheit gibt, dann schaut euch die Gewalt gegen die Erde an, die heutzutage vor sich geht, sodass die Erde sich selbst zerstört. Sie unterliegt dem Fluch. Aber der Mensch kann auch die Herrlichkeit Gottes anhand der natürlichen Offenbarung sehen. Wisst ihr noch, was Herrlichkeit Gottes ist? Sie ist die Summe bzw. die Zusammenstellung, die Komposition all seiner Eigenschaften. Und wenn ihr euch die Welt und diese Welt anschaut, könnt ihr in einem bestimmten Maße erkennen, wie Gott sein muss. An der Welt könnt ihr das erkennen. Ihr könntet ein Eingeborener Afrikas sein, ein Aborigines, ein Ureinwohner Australiens oder ein Tlingit-Indianer aus dem Yukon oder Alaska oder jemand fast am Ende der Welt sein. Und ihr könntet überall gen Himmel schauen und sagen, wer auch immer dort oben ist, er ist sehr, sehr weise. Schaut euch einmal an, was er tat. Wer auch immer dort oben ist, ist ein sehr gnädiger Gott. Denn schaut euch nur einmal die Schönheit der Welt an. Schaut euch die Farben dieser Welt an. Diese wunderbare Schönheit. Ich meine, Gott hätte den Himmel, das Gras und die Blumen, eure Augen und was immer noch existiert, alles braun machen können. Alles gleichfarbig oder schwarz-weiß. Niemand mit blauen Augen, aber er gab der Welt Farbe. Gott hat Dinge getan, um unser Leben fröhlich zu machen, damit wir sagen können, Gott muss ein fürsorglicher Gott sein. Er muss ein gnädiger Gott sein, er muss ein Gott der Schönheit sein. Und das können wir trotz des Fluches noch erkennen. Und wir könnten sagen, er muss ein gerechter Gott sein, denn irgendetwas auf dieser Welt führte dazu, dass das Recht sich durchsetze. Wessen Recht? Gottes Recht. Unsere Landesgesetze erlauben immer noch keinen Mord und Totschlag. Sie verfolgen den Dieb und schützen weitgehend die Menschheit. Es gibt die Erkenntnis, dass das so ist. Wir können also über Gottes Attribute reden. Und zweitens sagt er in Vers 20, sollte der Mensch Gottes ewige Kraft erkennen. Eine Sache, die ihr definitiv sehen könnt, wenn ihr die erschaffene Welt betrachtet, ist, dass er über enorme Kraft und Macht verfügt. Egal, wer dieser Gott ist. Allein die Kraft unserer Sonne ist so überwältigend. Und dabei stellt ihr euch mal vor, die Sonne ist nur eine kleine Sonne in einem Universum von Milliarden über Milliarden von Sonnen mit Energie und Kraft, die unser Vorstellungsvermögen deutlich übersteigen. Und dass Gott größer ist als all diese, da verschlägt es einem einfach nur den Atem. Wir sehen also, dass wir allein anhand unserer Welt wissen, dass er, wer er immer ist, nicht nur seine Attribute offenbart, sondern auch insbesondere seine Kraft demonstriert. Nun, als Islandreisender sehe ich immer wieder die Macht Gottes, wenn das heiße Wasser aus dem Boden kommt. Wir sind zu Hause, sparen immer heißes Wasser und da sprudelt es nur einfach aus dem Boden und jetzt spuckt es sogar Lava raus und ein gigantisches Schauspiel der Macht und der Kraft, das Gott geschaffen hat. Und dann heißt es, wir sollten seine Gottheit sehen. Aber was bedeutet das? Das griechische Wort für Gottheit bezieht sich hier auf seinen göttlichen Charakter. Die Tatsache, dass er Gott ist, wer auch immer er ist, er hat die Kontrolle. Wir sollten seine Attribute sehen, wir sollten insbesondere seine enorme Kraft sehen. Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass er den Laden schmeißt. Dass er souverän ist, dass er macht, was er will. Er ist souverän. Leute, jemand, der das alles tun kann, der hat die Kontrolle. Der hat die Kontrolle. Jemand, der dieses Universum erschaffen konnte, hat die Kontrolle. Er ist eine souveräne Gottheit. Er ist der Höchste. Er ist absolut. Er ist unendlich. Und dann solltet ihr, wie ich erwähnt habe, auch seinen Zorn sehen können. Denn ihr könnt sehen, dass die Erde offensichtlich einem Fluch unterliegt. Ich meine, denkt nur dabei an eure eigenen Sünden. Oder an eure Krankheiten. Oder zerbrochene Beziehungen. Oder die Gegenwart des hässlichen Todes. Dann begreift ihr den Fluch. Ohne also ein Wort zu sagen, hat Gott uns seine Attribute offenbart, seine Kraft, seine absolute Erhabenheit und seinen moralischen Charakter. Und das ist sichtbar für den Menschen. Kein Mensch kann glauben, dass es keinen Gott gibt, es sei denn, dieser Mensch hat Sünde angehäuft und sein Gewissen ist durch sein Super-Ego so gebrandmarkt, dass er dadurch seinen Verstand getötet hat. Es muss einen ursprünglichen Grund geben, der all das auslöst. Leute, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Leute sagen, niemand mal nichts ist alles. Das ist der Slogan, das Motto der Evolution. Niemand mal nichts gleicht alles. Das ergibt keinen Sinn. Und Psalm 103 macht das deutlich. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Leute, wir sind nicht spontan entstanden. Er hat uns gemacht und wir haben uns auch nicht selbst gemacht. Sich vorzustellen, die Schöpfung sei nicht die Handlung eines sich offenbarenden Gottes, ist, als würde man sagen, ein Gemälde sei ohne einen Pinsel angefertigt worden oder besser noch, ohne eine Leinwand oder Farbe. Paulus antwortete einfach mit den Informationen über natürliche Offenbarung, als er zu den Einwohnern Athens in Apostelgeschichte 17, Vers 24 sagte, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Leute, das ist etwas, was jeder wissen sollte und weiß im tiefsten Innern seines Herzens. Das ist ganz offensichtlich. Das ist der Inhalt der natürlichen Offenbarung. Das ist der Inhalt der Offenbarung durch die Natur. Und ich möchte euch zweitens auch die Klarheit der natürlichen Offenbarung zeigen. Die Klarheit der Offenbarung. Und ihr sagt vielleicht, nun, das ist doch alles ein bisschen sehr verschwommen, unscharf und sehr schwer zu verstehen, diese natürliche Offenbarung, oder? Passt einmal auf in Vers 20. Ich bin immer noch Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, steht dort, wird seit Erschaffung der Welt verschwommen? Nee, steht es da? Unscharf? Nein, es wird wahrgenommen. Und die englischen Übersetzungen sagen hier, clearly seen, klar gesehen, es wird erkannt. Die natürliche Offenbarung ist eindeutig. Gott würde seine Zeit verschwenden, wenn er uns eine unklare Offenbarung gäbe. Wenn Gott sich offenbart, dann ist es immer eine unmissverständliche Offenbarung. Wenn Gott redet, nuschelt er nicht. Das ist sogar so klar, dass am Ende von Vers 20 steht, dass die Menschen keine Entschuldigung haben. Sie haben keine Entschuldigung. Schon allein aufgrund der natürlichen Offenbarung haben sie keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung für Atheismus und keine Entschuldigung für Agnostizismus. Nun, wenn das so unmissverständlich ist, warum sehen die Menschen es nicht? Und gebildete und intelligente und kluge Menschen behaupten, sie würden in der Schöpfung keine Beweise für Gott sehen. Und sie seien deshalb Evolutionisten. Sie sagen, dass sie dies der Grund dafür sei, dass sie die Vorstellung eines übernatürlichen Gottes ablehnen und deshalb einfach keine andere Option haben, als der Evolution zu glauben. Ihr Lieben, das ist sicherlich eine der dümmsten und subjektivsten Schlussfolgerungen, die ein Mensch ziehen kann. Der Mensch entschied sich einfach, es gebe keinen Gott und deshalb muss er ein Anhänger der Evolution sein. Es gibt keine Alternativen. Ich glaube, wenn wir noch Alternativen hätten, dann würden die Menschen sich das aussuchen. Aber wir müssen die Frage noch einmal stellen, warum ist es so, wenn das so unmissverständlich ist, wie ist es dem Menschen dennoch entgangen? Hört mal gut zu, Gott sagt, das Problem ist nicht meine Schöpfung, das Problem ist der Mensch. Achtet einmal auf Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, sie erkannten ihn, obgleich sie ihn erkannten, die Erkenntnis ist also verfügbar. Sie ist vorhanden. Haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Gott sagt, das Problem ist der Mensch. Er ist im Besitz der Wahrheit. Vers 18 sagt von diesen Menschen, dass sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Sie unterdrücken sogar. Also kann er nicht mehr wissen. In Vers 24 heißt es über die Menschen sogar, als sie ihren eigenen Weg gingen, hat sie Gott dahin gegeben. Er hat sie dahin gegeben. Leute, das ist eine sehr furchteinflößende Aussage. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihres Herzens, ihre Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Eben, sie liebten sich selbst, also gab Gott sie dahin. Vers 24, Vers 26 heißt es, Gott hat sie dahingegeben. Vers 28, Gott hat sie dahingegeben. Dreimal lesen wir das. Gott ließ die Menschen in ihren eigenen Wegen gehen und ließ sie die eindeutige Offenbarung leugnen. Er ließ sie tun, was sie wollten. Wisst ihr, was das Problem des Menschen ist? Hier sehen wir den nicht erlösten Menschen inmitten seiner Welt, in der Gottes Wesen, seine Attribute, seine Kraft, seinen Zorn und all die Eigenschaften, über die wir gesprochen haben, offenbart werden. Die Tatsache, dass Gott souverän ist, wird den Menschen offenbart, aber sie können es nicht sehen. Sie sind blind geworden dafür. Der Mensch lehnt das ab. Der Zustand des nicht erlösten Menschen ist wirklich sehr traurig. Und der Grund dafür, dass er Gott ablehnt, ist im Epheserbrief sehr schön zu erkennen. Da heißt es in Epheser Kapitel 4, Vers 18, dass sie blind sind. Und nicht nur blind, sondern sie sind auch unwissend. Und er steigert sich in Kapitel 2, Vers 1, sagt er, sie sind geistlich tot. Ich meine, wenn du tot bist, dann bist du auch blind. Geht damit einher. Tote reagieren nicht. Der nicht erlöste Mensch ist also blind. Er ist unwissend. Ja, er ist geistlich tot. Ihr wisst, wie er in diesen schlimmen Zustand geraten ist. Er wandte sich von der Wahrheit ab. Und das ist so, weil er bewusst die Wahrheiten Gottes ablehnt. Er wirft sie ab, wendet sich selbst zu und betet sich selbst an. Er wirft dabei Gott einfach über Bord. Und Gott sagt, wenn du das so willst, dann überlasse ich dich einfach dir selbst. Gott überließ die Menschen sich selbst. Mein Seminarprofessor sagte dazu immer Folgendes, der Mensch hat sich seine geistlichen Augen ausgestochen. Gott hat sich unmissverständlich offenbart. Gott hat sich sichtbar gemacht in der Natur und der Fehler liegt nicht bei Gott, er liegt vielmehr bei der selbst auferlegten Blindheit durch Sünde, für die der Mensch sich entscheidet und die Wahrheit unterdrückt. Leben die Offenbarung. Die Natürliche tritt also in der Schöpfung in Erscheinung. Und jeder kann das sehen, aber sie wird bewusst abgelehnt. Zweitens tritt die natürliche Offenbarung im Menschen in Erscheinung. Lass uns noch einmal Vers 19 anschauen. Da heißt es nochmals, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Es ist sogar in ihnen. Es gibt etwas im Menschen, das uns sagt, dass es einen Schöpfer gibt, dem wir folgen und den wir verherrlichen sollen. Und wie ich schon vorhin sagte, es ist verblüffend, dass es keine bekennenden Kinder als Atheisten gibt. Sei denn, man hat sie geimpft. Wisst ihr, Kinder sind so offen für den Glauben an Gott, weil es einfach die natürlichste Sache der Welt ist. Und sie haben keine intellektuellen Schwierigkeiten. Sie kämpfen nicht gegen irgendeine atheistische Philosophie. Es ist die natürlichste Sache der Welt, einem Kind zu sagen, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass er die Menschen liebt, dass er die Sünde strafen muss. Das verstehen Kinder sehr wohl. Erst wenn der Mensch älter und gebildeter wird, ja, sehr gebildet, eingebildet wahrscheinlich, ja, entscheidet er sich, zu seinem eigenen Gott zu werden. Er will sich selbst anbeten. Ich bestimme. Und die Bibel sagt dann in Vers 21, sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Wisst ihr, was das in der Sprache unserer heutigen Zeit bedeutet? Sie haben unsinnige Denkweisen. Sie sind absolut töricht. Leute, schaut euch die Nachrichten an, was da für ein Blödsinn teilweise von uns Menschen gesagt wird, von der Menschheit, was für dumme Sachen angezettelt werden. Und da denkst du, wo ist der Verstand geblieben? Der Verstand ist weg. Und ich denke manchmal, ob das der Grund ist, warum der Berliner Flughafen nicht fertig wird, weil der Verstand einfach nicht mehr da ist. Die kriegen das Ding nicht hin. Aber ihre törichten Herzen sind einfach verfinstert. Ihr Lieben, der Mensch ist umgeben von der Natur außerhalb und der Offenbarung im Innern. Und er sieht überall Beweise für Gott. Jeder Vogel, jeder Stein, jeder Felsen, jeder Baum, jede Blume, jeder Stern, alles, was er sieht, offenbart Gottes Herrlichkeit, seine Gottheit, seine Kraft, seine Heiligkeit. Und dennoch schlussfolgert der Mensch, dass Gott nicht existiert. Und er schlussfolgert das, weil er die Erkenntnis Gottes ablehnt und sich selbst anbetet. Das ist die Wahrheit. Der Atheist ist der größte Egoist. Darauf folgt sofort der Agnostiker. Er ist ihm gleich. Was aber, wenn ja ein Mensch die natürliche Offenbarung akzeptiert, ist er dann gerettet? Ist er gerettet, wenn er an die natürliche Offenbarung glaubt? Ist er gerettet, wenn er nur die natürliche Offenbarung akzeptiert, wie der Mann, der sagt, okay, ich bete Gott für mich allein an, wo immer ich bin, am Strand, im Wald, ich brauche die Bibel nicht dafür, reicht das? Oder wie die Eingeborenen irgendwo, die einfach in allem Gott sehen, egal wie undefiniert das auch sein mag, reicht das? Ist die natürliche Offenbarung genug, um uns zu retten? Die Antwort müsste ganz klar sein, nein. Und ist sie auch. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus sehr deutlich und beantwortet diese Frage: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und was sagte er anschließend? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es muss mehr als nur natürliche Offenbarung sein. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 schaute Petrus den jüdischen Rat an, den Sanhedrin, und sagte: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In Johannes 3 sagte Jesus: Ihr werdet gerichtet, weil ihr nicht an mich glaubt. Es muss also mehr geben als nur natürliche Offenbarung. Offen gesagt, wenn alle Menschen lediglich die natürliche Offenbarung bräuchten, um errettet zu werden, dann bräuchten wir doch keine Missionare mehr, oder? Na, lass sie doch anbeten, was sie wollen. Dann hätten auch die Eingeborenen in der Abgeschiedenheit ihres Dschungels kein Problem. Denn irgendeinen Gott beten sie sicherlich an. Aber wenn wir ihnen das Evangelium bringen müssen, bei dem sie eine Entscheidung zu fällen haben, dann sind unsere evangelistischen Einsätze von größter Bedeutung. Und wenn sie die falsche Entscheidung treffen, werden sie gerichtet. Und Jesus hat gesagt, dass wir das Evangelium jedem Geschöpf verkündigen sollen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass jedes Geschöpf diese Offenbarung kennen muss. Glaube an Jesus Christus ist notwendig. Und deshalb hörte Gott nicht bei der natürlichen Offenbarung auf. Und er gab uns zusätzlich noch eine besondere, eine spezielle Offenbarung neben der natürlichen Offenbarung. Und das ist ein sehr interessantes Thema. Der Mensch steht im Mittelpunkt, er ist geistlich tot, er ist absichtlich blind, er kann nicht begreifen, er lehnt die natürliche Offenbarung ab und dann vielleicht ganz plötzlich in seinem Leben sieht er allmählich, dass es vielleicht einen Gott gibt. Vielleicht ist diese natürliche Offenbarung aufschlussreich, vielleicht ist da oben doch jemand, aber es nützt ihm nichts, einfach so im Dunkeln herumzustochern. Es reicht nicht aus. Gott sagt also, zusätzlich zur natürlichen Offenbarung möchte ich euch eine spezielle, eine besondere Offenbarung geben, die euch alles sagen wird, was ihr über diesen Gott wissen müsst. Und das sind Informationen, die wir nie zuvor verstanden haben, die wir durch die spezielle Offenbarung verstehen. Gott hatte spezifische Dinge zu sagen und die sind in der speziellen Offenbarung enthalten. Da geht es um Gnade. Da geht es um Barmherzigkeit, um Vergebung für Sünder und um das Opfer Christi. Darin geht es um das Heil. Darin geht es um die Gemeinde, um seine Wiederkunft. Alles von 1. Mose bis zum Buch der Offenbarung ist spezielle Offenbarung. Es war nicht genug, die allgemeine natürliche Offenbarung zu haben. Gott wollte Details vermitteln. Gott hatte etwas zu sagen. Und nochmals, wenn Gott spricht, tut er was nicht? nuschelt er nicht. Und Gott begnügt sich nicht mit Allgemeinheiten. Gott sagte sehr spezifische Dinge. Und wie wir in unserer Serie sehen werden, deutet zum Beispiel das Tempus eines Verbs, der Unterschied zwischen Plural und Singular, die einfachste Wortwahl, die Wahl des richtigen Falls für ein Wort auf die Präzision hin, mit der Gott spricht. Was meint ihr, warum Pascal die Grammatik so liebt? Wie hat Gott sich selbst im Laufe dieser speziellen Offenbarung offenbart? Durch viele verschiedene Wege. Nun, hier sind ein paar Dinge, die er benutzte, muss man sagen, um sich besonders zu offenbaren. Nicht allgemein in der Natur, sondern sehr spezifisch. Das Erste, und ich gehe nicht von einer bestimmten Reihenfolge aus, das Erste ist die Theophanie. Theophanie. Wisst ihr, was Theophanien sind? Das sind sichtbare Erscheinungen Gottes in irgendeiner Form. Gott nahm zu gewissen Zeiten Gestalt an und erschien manchen Menschen. Erinnert ihr euch zum Beispiel an 1. Mose 18, als er Abraham begegnete? Da hatte er ein paar Besucher. Und wisst ihr, wer da war, um Abraham zu besuchen? Das war Gott, der Herr und zwei Engel. Sehr deutlich. Und Abraham rannte zu den Gästen und sagte, kommt in mein Haus. Und zu seiner Frau sagte, hey, geh mal schnell hin und bereite mal was Leckeres zu essen vor. Und beide übten Gastfreundschaft gegenüber Gott und diesen Engeln. Und Gott erschien ihnen in sichtbarer Gestalt. Er war für den Mensch sichtbar. Das war eine göttliche Erscheinung. Nun, normalerweise ist Gott was? Nicht sichtbar, Gottes Geist, aber er nahm eine menschliche Gestalt an. Und ein weiteres Beispiel dafür findet ihr auch in 2. Mose Kapitel 3. Dort erschien Gott in Gestalt eines brennenden Busches. Das ist ebenfalls eine Theophanie. Gott sagt den Menschen Abraham und Mose sehr spezifische Dinge. Und erinnert ihr euch an Jakob in 1. Mose 32, der mit dem Engel rang, der in Wirklichkeit wer es war? Gott war. Man könnte diese Theophanien auch Christophanien nennen. Eine Erscheinung Christi vor dessen Fleischwerdung. Das sind sogenannte, Theologen sagen, Christophanien. Gottes großartigste Theophanie war natürlich seine Erscheinung in der Gestalt eines Menschen durch den Herrn Jesus Christus. Gott offenbarte sich also, bevor Christus uns auf sichtbare Weise erschien. Mehrere Male wurde er sogar in verschiedenen Gestalten sichtbar. Das ist eine Theophanie. Und dann sagte Gott durch diese Offenbarung spezifische Dinge. Er offenbarte sich durch diese Theophanien. Aber Gott musste nicht jedes Mal, wenn er etwas Spezifisches kommunizieren wollte, erscheinen. Er konnte auch einfach reden und er hatte einige Werkzeuge, durch die er sprach. Und wie hießen diese Leute, diese Werkzeuge? Genau, Propheten. Er hatte Propheten. Wenn Gott etwas sagen wollte, sprach er durch den Mund der Propheten. Und der Prophet öffnete den Mund und sagte, so spricht der Herr. Und Gott übernahm die Kontrolle über die Gedanken und den Mund des Propheten, der dann für Gott sprach. Wenn man die Propheten liest, dann kann man manchmal gar nicht mal unterscheiden, redet jetzt der Prophet oder redet jetzt Gott? Und es ist gut so, so soll es genau sein. Gott benutzte Menschen, die er auf übernatürliche und geistliche Weise kontrollierte, um zu kommunizieren. Und wisst ihr, es ist erstaunlich, wie Gott seine Botschaft noch vermittelte. Manchmal tat er das, indem er Lose werfen ließ. Habt ganz richtig verstanden. Hey, jetzt geht nicht los und kauft ein Lotto los. So in zum Beispiel Jona Kapitel 1 wollte er, dass Jona etwas Bestimmtes machte. Gott wollte, dass Jona eine große Reise mit einem großen Fisch machte. Und so warfen diese Seeleute Lose und das Los fiel auf Jona. Und sie fanden heraus, der ist schuldig daran, dass hier so ein Unwetter ist. Und er wurde ins Wasser geschmissen. Gott sorgte einfach dafür, dass Jona den Kürzeren zog. So sprach Gott. So offenbarte er seinen Willen. Und Gott erreichte etwas ganz Spezifisches. Und 3. Mose 16 gab Gott sogar Anweisungen, wie man Lose wirft. In 4. Mose 26, 55 und 46 wird wieder darauf hingewiesen, dass Gott erreichte, was er wollte, indem er einfach Lose werfen ließ. Gott erreichte immer das, was er wollte. Gott drückte seinen konkreten Willen, also durch diese Theophanien aus. Er drückte seinen Willen durch Propheten aus und er drückte den durch das Losewerfen aus. Und er kommunizierte seinen Willen in der Vergangenheit auch in Form von Träumen. Ganz richtig, von Träumen. In 1. Mose Kapitel 20, 28, 31, Kapitel 37, Kapitel 40, Kapitel 41 wird das wiederholt angezeigt, welch große Bedeutung Träume hatten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Josef, wie viele Träume er hatte. Und Gott kommunizierte seinen Willen sehr häufig im Alten Testament durch Träume, spezifische Wahrheiten. Ein ebenso verbreiteter Weg, Gottes Willen zu kommunizieren, waren Visionen. Und ihr erinnert euch an Hesekiel. Ich weiß nicht, ob ihr mal Hesekiel 1 gelesen habt. Dort ist eine ganz besondere Vision, die von vielen Menschen in unserer Zeit als sogenannte Beschreibung von UFOs benutzt wird. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber Hesekiel erhielt dort eine sehr eindrückliche Vision. Wir wollen das jetzt gar nicht auslegen. Aber da gab es Visionen. Auch Daniel hatte Visionen. Aber meist hatte Daniel mit jemand anders zu tun, der irgendeinen Traum oder irgendeine Vision hatte und er legte dann diese Vision aus. Gott kommunizierte also durch Träume und Visionen. Zu anderen Zeichen wiederum kommunizierte Gott einfach, indem er sprach. Ganz richtig, einfach nur sprach. In der Bibel steht wiederholt, und Gott sprach. Und Gott kam zu Abraham und sagte, Abraham, verlass Ur in Chaldea, geh in ein Land, in das ich dich senden will. Und er sprach einfach zu ihm. Und er sprach und sprach, und das wird in Kapitel 15, 1. Mose 15 und Kapitel 17 und 18, dann spricht er wieder zu ihm. Er spricht ganz normal und kommuniziert so seinen spezifischen Willen. Wie oft habt ihr den Propheten sagen hören, so spricht der Herr. Manchmal hat Gott einfach nur direkt gesprochen. Da wäre zum Beispiel die Begebenheit des Paulus, Apostel Paulus, auf der Straße nach Damaskus, wo der Herr zu ihm spricht, direkt spricht aus dem Himmel. Gott konnte seine Stimme durch den Himmel erschallen lassen, wo immer der Himmel auch ist. Er kann daraus verbal kommunizieren. Er tat das. Das glauben wir, weil Gott das uns geoffenbart hat. Interessant dabei ist, so sehen wir es im Alten Testament, dass Gott manchmal von Angesicht zu Angesicht kommunizierte. Nun, jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment, Gott hat doch kein Gesicht. Ganz richtig, nur zur Klarstellung. Hier ist nicht buchstäblich von Gesicht zu Gesicht gemeint. Vielmehr bedeutet es, dass Gott herabkam, um sich dem Propheten näherte und die beiden sich einfach unterhielten. Da waren nicht einfach nur Edikte, die aus dem Himmel kamen, so wie auf dem Berg Sinai, als er von oben, als Mose oben auf dem Berg war und Gott donnerte und jeder am Fuße des Berges das wahrnahm. Das ist nicht immer so. Und manchmal kam Gott herab. Er kam einfach herab, um von Angesicht zu kommunizieren. All das waren einfach Mittel, die Gott einsetzte, um sich zu offenbaren. Eine weitere Sache, die Gott einsetzte, waren Wunder. Ganz recht, Wunder. Wisst ihr, was Wunder bewirken? Sie kommunizierten einfach Gottes Beteiligung daran, dass Gott präsent, dass er gegenwärtig war, dass Gott aktiv war. Und Gott benutzte Wunder, um Predigten, die Worte Gottes zu bestätigen. Als Elia verkündigte, was Gott sagte, fragte sich jeder, woher will der Typ das denn wissen? Meinst du, dass das wirklich stimmt? Und dann ließ er irgendeinen Toten auferstehen. Und dann sagten die Leute, oh, vielleicht hat der Typ doch nicht ganz unrecht. Das waren ziemlich exklusive Zeichen, die er dort tat. Und dann nehmen wir Petrus. Petrus steht vor den Menschen und verkündigt das Evangelium und dann heilt er Kranke und hat einige Leute wachgerüttelt, die dann sagten, oh, vielleicht kommt der Kerl tatsächlich von Gott. Wir sehen nicht nur im Neuen Testament, sondern auch zur Zeit des Alten Testaments, mindestens in zwei verschiedenen Zeitaltern, des Alten Testaments, wie Gott sein Wort durch Zeichen begleitete, damit die Menschen wissen sollten, dass es sein Wort ist. Es ist also zur Bestätigung seines Wortes. Und auch in der Zeit der Apostel, wenn Paulus und Petrus oder wer auch immer predigte, Sogar Jesus bekräftigte sein Wort und die Wahrhaftigkeit seiner Rede durch Zeichen und durch Wunder. Könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 12, Vers 12 werden diese Zeichen, diese Wunder und Kraftwirkungen der Apostel erwähnt. Sie waren dazu, um das Wort zu bestätigen. Wunder sollten also beweisen, dass es Gott war, der da sprach. Und das ist sehr interessant. Lasst uns einmal einen Moment Markus Evangelium Kapitel 2 aufschlagen. Das Markus Evangelium Kapitel 2, dort gibt es eine Illustration, wie Gott sich durch Wunder offenbart. Da heißt es nach einigen Tagen, gleich zu Anfang des Kapitels, ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele. Markus 2, Vers 2. Sodass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Sie deckten einfach kurz mal das Dach ab und ließen den Kranken in der Mitte herunter. So kommt man an Jesus ran. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wow, pass mal gut auf. Es saßen aber etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Könnt ihr euch den Schock vorstellen, die diese Leute hatten? Er kannte ihre Gedanken. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Nein, Gott bestätigt die Vollmacht der Worte Jesu durch das Zeichen der Heilung. In Vers 10 heißt es: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat. Jeder kann sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Aber jetzt, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen, so bezeichnete sich Jesus selbst, Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Und hier setzt Gott ein Wunder ein, um die Wahrhaftigkeit der Worte Jesu zu bestätigen. Und es gab eine Heilung, und das ist eine Kraftwirkung. Sie waren verblüfft. Das ist ein Wunder. Es war ein Zeichen, dass der Sohn des Menschen Autorität hatte. Das sind diese drei Kategorien: Zeichen, Wunder, Kraftwirkung. Die Kraftwirkung führte letztlich zum Wunder, welches das Zeichen war. Und Gott handelt also und Gott spricht durch diese Wunder und bestätigt die Worte. Die Folge davon, dass Gott handelt und spricht, war einfach seine spezielle Offenbarung. Und das ist die Bibel. Sie ist die Aufzeichnung von allem, was Gott getan hat. Jetzt fragt er, ist das wirklich alles drin? Nein, ist nicht alles drin. Stimmt, seine Offenbarungen wurden nicht alle schriftlich festgehalten. Nicht alles, was Jesus tat, nicht alles, was der Herr getan hat. Sonst hätten wir Probleme mit unserem Bücherregal. Johannes sagte einmal in Kapitel 21 von Jesus: So glaube ich, die Welt der Bücher könnte nicht fassen, die zu schreiben wären, was Christus tat. Es gäbe noch so viel mehr zu berichten, aber das, was wir haben, ist von größter Wichtigkeit und Bedeutung. Gott wollte, dass seine Offenbarung das Wichtigste davon enthielt und hielt es deshalb schriftlich fest. Und das ist die Bibel. Gott wollte seine Offenbarung bewahren und deshalb ließ er sie niederschreiben. Und das Niederschreiben dieser Offenbarung ist sehr wichtig. Wisst ihr warum? Ganz einfach. Und ihr könnt das sofort nachvollziehen, weil die Weitergabe mündlicher Kommunikation zunehmend ungenauer wird. Weil ihr wisst, wie schnell sich Gerüchte breit machen. Der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat, und dann auf einmal kommt irgendwas raus: Ihr habt das nie gesagt. Und deshalb hat sich Gott dafür entschieden, er wollte eine schriftliche Manifestation seiner Wahrheiten in der Bibel. Gott wusste, dass mündliche Kommunikation sehr riskant ist. Und Gott wollte eine schriftliche Wahrheit. Gott lässt die Dinge niederschreiben und Jesus sagt in Matthäus 15, 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Er sagte, Gott hat es so geschrieben und es wird sich nie ändern. Gott schrieb es so nieder. Und das ursprüngliche Wort, das wir heute in unseren Händen halten, ist also die Aufzeichnung der Offenbarung Gottes in diesem Wort. Und das ist wunderbar. Wisst ihr, was Gott in 2. Mose 17, 14 zu Mose sagte? Er sagte, schreibe das zum Gedenken in ein Buch. Mose hat alles aufgeschrieben. Gott wollte, dass seine Offenbarung niedergeschrieben wird. Warum wurde es aufgeschrieben? Nun, zunächst einmal, weil ein Buch alle Botschaften in sich vereint. Stellt euch vor, ihr müsst rumlaufen und alles erfragen. Ihr müsst überall herumlaufen, um Menschen zu finden, die einzelne Teile der mündlichen Kommunikation kennen, um alles zusammenzusetzen. Was für ein Unterfangen. Denn die einzige Autorität, die wir hätten, darin bestünde, dass jemand etwas einem anderen Menschen erzählt und ich das von demjenigen höre und vermute, dass es so ist, dann, Leute, gute Nacht. Gnade mir Gott. Ein Buch aber vereint alle Botschaften in sich. Und 1. Korinther Kapitel 10 zeigt uns Vers 11, all diese Dinge, die jenen, das ist Israel, widerfuhren, sind Vorbilder und hört gut zu, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Für uns wurden diese Dinge aufgeschrieben. Diese Dinge widerfuhren Israel zur Zeit des Alten Testaments und sie wurden für uns niedergeschrieben. Und für alle Generationen davor ebenso. Die Bibel gruppiert sie alle zusammen für unsere Ermahnung und Zurechtweisung und Belehrung. Laut Römer 15, Vers 4. Gott wollte, dass wir sie alle haben. Diese Dinge dienen als Vorbild. Ein weiterer Grund, dass Gott die Dinge niederschrieb, war nicht nur, weil das geschriebene Wort das Original bewahrt und alles bündelt, sondern auch, weil die geschriebene Botschaft unabhängig vom Erzähler und Autor ist. Das ist sehr gut. Verschiedene Leute haben mir in der Vergangenheit gesagt, oh, ich hatte eine Begegnung mit Gott und Gott hat mir eine sehr große Wahrheit geoffenbart. Leute, das ist ein Irrtum, denn Gott tut das nicht. Gott gibt dir keine Privatoffenbarung. Und er spricht nicht in deinem Schlafzimmer zu dir allein. Gott hat alles gebündelt und will, dass es unabhängig vom Redner und Autor ist. Und das ist das Schöne daran. Lass uns das einmal kurz illustrieren. Das ist ein wunderbarer Text. Jeremia, Kapitel 36. Das ist eine sehr gute Illustration für jemanden, der als Werkzeug für Offenbarung genutzt wurde, weil Gott ständig zu ihm sprach. Er ständig sagte, der Herr sprach, der Herr sprach. Kapitel 36, Jeremia 36, Vers 2 findet sich ein sehr interessanter Abschnitt. Hört einmal zu, was der Herr zu ihm sagt. Das ist wirklich gut. Der Herr sprach, nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Völker, von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag. Er fordert Jeremia auf, alles niederzuschreiben. Schreib es einfach alles nieder. Vers 4, da rief Jeremia den Baruch, den Sohn Nerias. Und Baruch schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte des Herrn. Er hat also seinen Schreiber, den er ruft, und der schreibt es für ihn. Und das ist wirklich eine wunderbare Illustration für Inspiration. Wisst ihr, was dieser Vers aussagt? Er sagt, dass Baruch die Worte des Herrn aus dem Munde Jeremias oder wie Jeremia sie ihm vorsagte, niederschrieb. Gott sprach buchstäblich durch den Mund von Jeremia. Und Baruch schrieb, heißt es, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Er schrieb alles nieder. Wisst ihr, was dann so wunderbar ist? Ihr fragt, warum wollte Gott das niedergeschrieben haben? Die Antwort findet ihr im Vers 5. Und Jeremia befahl dem Baruch und sprach, ich bin verhindert, sodass ich nicht in das Haus des Herrn gehen kann. Oh, Wisst ihr warum? Jeremia war irgendwie verhindert. Wahrscheinlich konnte er sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, weil er so ein Sprecher Gottes war und er stand immer in der Gefahr, festgenommen zu werden. Deshalb sagt Gott, schreib es nieder. Warum? Damit das Wort unabhängig vom Autor und Redner ist. Damit das Wort weiter besteht und weitergereicht wird, auch wenn der Redner nicht anwesend sein kann. Deshalb fordert er ihn, Vers 5 auf, alles niederzuschreiben, weil er selbst verhindert ist. Und dann kommt in Vers 6, darum geh du hinein, lies aus der Rolle vor, was du aufgeschrieben hast. Jetzt spricht Jeremia zu Baruch, geh du hinein und lies vor. Lies aus der Rolle vor, was du aufgeschrieben hast, wie ich es dir vorsagte, die Worte des Herrn, vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Fastentag, auch vor den Ohren aller Juden, die aus ihren Städten kommen, sollst du sie lesen. Und er sagt, nun, ich bin verhindert, nimm du das Wort Gottes und lies es jedem vor. Vers 7. Vielleicht wird ihr Flehen vor dem Angesicht des Herrn gelten und sie werden umkehren, jeder von seinen bösen Wegen. Denn groß ist der Zorn und Grimm, den der Herr gegen dieses Volk ausgesprochen hat. Und Baruch, der Sohn Nerias, machte es ganz so, wie ihm der Prophet Jeremia geboten hatte, indem er im Haus des Herrn aus dem Buch die Worte des Herrn vorlas. Und es geschah im 5. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im 9. Monat, dass man die ganze Bevölkerung von Jerusalem und alles Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam, zu einem Fasten vor den Herrn berief. Da las Baruch aus dem Buch die Reden Jeremias im Haus des Herrn, in der Kammer Gemarias, des Sohnes Schafans, des Schreibers im oberen Vorhof, am Eingang des neuen Tores, des Hauses des Herrn, vor den Ohren des ganzen Volkes. Und so geht es weiter. Wisst ihr, was geschah? Weil das Baruch das Buch vorlas, was da geschah, einige ganz wunderbare Dinge geschahen. In Versen 14 bis 21 sind sie so fasziniert davon, von diesem Buch, dass sie sagen, das muss auch der König hören. Da gab es allerdings ein Problem. Der König war nicht so froh, sondern er verbrannte diese Schriftrolle. Stück für Stück verbrannte er sie. Und daraufhin sagte Gott in Vers 28 zu Jeremia, nimm dir noch eine andere Rolle und schreibe darauf alle früheren Worte, die aus der ersten Rolle geschrieben standen, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Gott wollte was kommunizieren, es wurde zerstört und er stellte das wieder her. Gott stellte das sicher. Vers 32, da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn Nerias, und er schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte hinein, die in dem Buch gestanden hatten, dass Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele andere Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Und hier seht ihr, wie Gott seinen Propheten eine Offenbarung gibt, so dass er noch etwas hinzufügt, gleichen Inhalts. Nachdem sie jetzt verbrannt worden waren, gibt er ihm diese Worte wieder. Gott wollte, dass diese Worte niedergeschrieben werden, weil sie damit unabhängig von demjenigen werden, dem sie ursprünglich anvertraut worden waren. Und ein weiterer Punkt, der hier illustriert wird, ist, dass Gott seine Offenbarung niedergeschrieben sehen will, weil sie dadurch mobil, langlebig und weitreichend ist. Euch ist bewusst, dass die Propheten heute nicht mehr leben. Aber obwohl die Propheten nicht mehr leben, sind wir hier in Deutschland, weit entfernt von Israel, wo diese Wahrheiten diktiert und eingegeben wurden. Und wir halten sie niedergeschrieben in unseren Händen. Ist das nicht wunderbar? Und ich selbst als Verkündiger brauche die lebendigen Propheten nicht. Das Buch ist mobil. Ich kann es hier mit auf die Kanzel nehmen. Und es überdauerte Generationen. Und es überdauerte die Lebenszeit der Propheten. Es ist langlebig. Wisst ihr, wie sie zur Zeit von Jeremia eine Erweckung herbeiführten? Nun, sie lasen das Wort. Sie hatten keinen Propheten. Nehemia 8,1 heißt es, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Wisst ihr, was sie taten? Sie holten die Schriften von Mose hervor. Und sie waren damals in ziemlich schlechter Verfassung und werden hier eine geistliche Erweckung herbeiführen. Sie holen also das Buch, das Mose schrieb, hervor. Mose lebt schon lange nicht mehr zu der Zeit, das wisst ihr wahrscheinlich.
aber sie haben immer noch die Worte des Mose, so wie wir sie heute auch haben. Und dann heißt es da, und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag. Also stellt euch nicht an, es ist noch nicht Mittag. Wir waren nicht vom hellen Morgen, von der Dämmerung waren wir nicht hier. Und allen, die es verstehen konnten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Nicht auf die Suppe, die zu Hause kochen sollte, sondern auf das Gesetz. Und ich sage euch, wenn jemand dort vom Morgengrauen bis zum Mittag stehen konnte und aufmerksam dem Wort Gottes zuhören wollte, dann war das das Werk des Herrn. Esra, aber der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, glaube ich auch Holz, ne? Die man zu diesem Zweck errichtete. Und neben ihm standen noch einige andere Leute. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das andere Volk. Ja, ich glaube, ich stehe ein bisschen höher als hier. Ja. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Also eigentlich müsste die ganze Zeit stehen. Ich müsste eigentlich sitzen, oder? Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit gehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Leute, sie hörten das Wort und kamen unverzüglich vor Gottes Angesicht. Vers 8, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes deutlich vor, so dass man das Gelesene verstand. Moment, da steht, und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Das ist einer der wunderbarsten Verse im Alten Testament über Auslegungspredigten. Ihr lest es vor, erklärt die Bedeutung und helft den Leuten, es zu verstehen. Das ist genau, was wir tun. So predigt man. Es fand eine Erweckung statt und das Buch war mobil und sie brauchten weder den Propheten noch Mose. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Eine weitere wichtige Sache, mit der wir abschließen, warum Gott wollte, dass seine Botschaft niedergeschrieben ist, ist, dass sie die eine schriftliche Botschaft jedem Einzelnen gibt und jeder Verantwortung hat. Leute, wir haben in Deutschland so viele Haushalte, die das Wort Gottes haben. Ihr habt das Wort Gottes in euren Händen und damit habt ihr Verantwortung. Damit kommt Verantwortung. Jesus sagte einmal in Lukas 16, Vers 29, sagte, sie haben Mose und die Propheten, lass sie auf sie hören. Auf diese sollten sie hören. Sie haben die Verantwortung, diese zu lesen. Mose und die Propheten ist eine Zusammenfassung für das Alte Testament. Jesus sagt, die Verantwortung liegt bei denen, die das Wort zur Verfügung haben. Ihr habt das Buch. Hört auf dieses Buch. Gehorcht diesem Buch. Weil wir heute die ganze Bibel haben, sind große dramatische Wunder nicht mehr nötig. Es ist nicht nötig, dass da draußen irgendjemand Prophezeiung von Gott erhält oder Vision von Gott und diese dann kommuniziert. Wir haben das alles hier in diesem Wort. Es ist vollkommen. Die Bibel ist mehrfach geläutert. Sie ist vollkommen. Sie ist allgenügsam. Wir brauchen nicht mehr. Gott schrieb alles Wichtige nieder. Es ist alles da. Und ich sage vielleicht, Gott hat nicht alles darin festgehalten. Oh doch, alles, was für dich wichtig ist. Alles, was für uns von Bedeutung ist. Und wenn der Bibel irgendjemand irgendetwas hinzufügt, lest mal die Offenbarung. Dann werden die Plagen, die in diesem Buch der Offenbarung geschrieben sind, über uns kommen, die wir etwas hinzufügen oder irgendetwas hinwegnehmen. Wir brauchen keine großartigen göttlichen Wunder. Damit wisst ihr, ob ich die Wahrheit sage oder nicht, wenn ihr das Wort Gottes aufschlägt und nachschlagt, ob es sich so verhält. Lest die Bibel, findet den Willen Gottes heraus. Nun, so schnell konnte man das damals auch einen falschen Propheten entlarven. Man musste ihn anhand der Schrift prüfen. Es ist alles da, Gottes Offenbarung. Die Bibel ist also der Gipfel und ein Produkt von Gottes Offenbarung. Sie ist die Verkörperung von Gottes Offenbarung, seiner selbst uns gegenüber. Das ist Offenbarung. Gott hat gesprochen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns dein wunderbares Wort gegeben hast. Herr, wir wüssten in der Tat nichts von dir, auch wenn wir deinen Zorn wahrnehmen können, wenn wir deine Gottheit und deine ewige Kraft wahrnehmen konnten in der Natur, dass uns unser Gewissen auch überführt hat. Aber wir waren so gut, dass wir unser Gewissen abgestumpft haben. Wir haben es getötet. Wir waren geistlich tot, wir waren einst alle blind. Herr, und es ist nichts Gutes, wohnt in unserem Fleisch. Herr, und wir realisieren das, dass wir, die wir einst tot waren in unseren Übertretungen, dass du uns lebendig gemacht hast, dass du uns auf einmal Klarheit geschenkt hast, dass dein Wort die Wahrheit ist. Oh, wie wunderbar es ist, wie der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Möge das auch in dieser Woche der Fall sein, dass wir uns nach deinem Wort ausrichten, dir gehorsam sind, dir, dem Offenbarer, in deiner Offenbarung glauben. Oh, wir lieben dich dafür und preisen deinen heiligen Namen. Amen.